Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Bundesfachstelle Linke Militanz, die gefördert wird im Rahmen von Demokratie leben, einem Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mein Name ist Tom Flicke und ich möchte heute mit Professor Armin Pfahl-Trober über die radikale Linke und die Klimabewegung sprechen. Armin Pfahl-Trober ist Politikwissenschaftler und Soziologe, studierte in Duisburg und Marburg und promovierte zur Wirkungsgeschichte antisemitischer Verschwörungsmythen. Von 1994 bis 2004 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundesamt für Verfassungsschutz in der Abteilung Rechtsextremismus und dort für den publizistischen Rechtsextremismus zuständig, also für Geschichtsrevisionismus, neue Rechte, Verlage und Vertriebsdienste. Seit 2004 ist er Professor an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl mit den Arbeitsschwerpunkten politischer Extremismus und politische Ideengeschichte. Außerdem ist er seit 2007 Lehrbeauftragter an der Universität Bonn im Bereich politische Theorie. Nicht zuletzt gibt er das Jahrbuch für Extremismus und Terrorismusforschung heraus. Und gerade erst ist von ihm im Dietz Verlag sein Buch Intellektuelle Rechtsextremisten, das Gefahrenpotenzial der neuen Rechten erschienen. Während des jüngsten Protesthöhepunktes der Klimaschutzbewegung in Lützerath, jenem gerade von den letzten BesetzerInnen geräumten kleinen Weiler im rheinischen Braunkohlerevier, konnte man ebenso wie mit Blick auf die Protestaktionen der letzten Generation in einigen Schlagzeilen lesen, die Klimaschutzbewegung würde sich weiter radikalisieren, sie sei zunehmend unterwandert von Linksextremisten und nicht nur ein prominenter Bundespolitiker fühlte sich berufen, von einer Klima-RAF zu sprechen, sogar einer der einflussreichsten Klimaschutzaktivisten meinte, eine solche Klima-RAF prophezeien zu müssen. Indes ist es zunächst einmal kein neues Phänomen, dass linksradikale Gruppierungen oder Kleinstparteien versuchen, auf Aktionsfeldern aktiv zu werden oder bei neuen sozialen Bewegungen anzudocken, von denen sie sich Mobilisierungspotenzial für die eigenen politischen Ziele versprechen. Armin Pfahl-Trober und ich wollen heute versuchen, die vielfältigen Verbindungen und Verästelungen zwischen Linksradikalismus und Klimaschutzbewegung aufzuzeigen, zu kontextualisieren und zu versachlichen. Vorab vielleicht noch eine Anmerkung zur Begriffsverwendung. Armin Pfahl-Trober spricht als Extremismusforscher von Linksextremismus. Er versteht darunter eine Bezeichnung für unterschiedliche politische Akteure, die im Namen der Gleichheit die Grundlagen moderner Demokratie in Frage stellen. Während wir in der Bundesfachstelle den Begriff der linken Militanz für die Handlungsebene beziehungsweise des Linksradikalismus für die Einstellungsebene präferieren. Für die weiteren Details oder eine genauere Begriffsdebatte, die wir natürlich heute hier nicht führen können, verweise ich auf unsere Homepage und die einschlägigen Publikationen. Herr Pfahl-Trober, ja, zunächst einmal herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Kommen wir direkt zur ersten Frage. Herr Pfahl-Trober, wie würden Sie zunächst die aktuelle Klimaschutzbewegung als Protestbewegung, auch im zeitgeschichtlichen Vergleich, etwa mit der Umweltbewegung der 70er und 80er Jahre, beschreiben?
Ja, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich fange vielleicht an, darauf einzugehen mit einer vergleichenden Betrachtung oder indem ich einfach die Besonderheiten der Klimabewegung der Gegenwart hervorhebe. Die würde ich in zwei Punkten sehen. Der erste Punkt wäre die soziale Zusammensetzung, denn wir haben es hier mit einer Klimabewegung zu tun, die insbesondere in Gestalt von Fridays for Future aus sehr jungen Menschen besteht, also die Schüler sind, und so eine soziale Gruppe hat frühere Protestbewegungen nicht so stark geprägt. Und wenn man die wenigen Analysen sozialwissenschaftlicher Art zur Zusammensetzung sich anschaut, ist es auch ein besonderes Profil dieser Schüler. Es sind vor allem Abiturienten, ja, oder Gymnasialschüler. Und es sind in Deutschland relativ wenige Schüler mit Migrationshintergrund. Die zweite Besonderheit der Klimabewegung der Gegenwart würde ich darin sehen, dass ihr eigentliches Ziel, mehr Klimaschutz, eigentlich von nahezu allen politischen Akteuren mit Ausnahme der AfD geteilt wird. Ja, es gibt ein Pariser Klimaabkommen, es gibt ein Klimaschutzgesetz, es gibt die Botschaft des Bundesverfassungsgerichtes. Daher gibt es keinen substanziellen Gegensatz zwischen den Regierungen auf Länderebene oder Bundesebene und der Klimaschutzbewegung. Die Differenz besteht darin, wie intensiv man Klimaschutz einfordert und wie schnell das gehen soll und wie grundlegend das gehen soll. Und in diesen beiden Punkten gibt es schon auffällige Unterschiede zu früheren Protestbewegungen der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Jetzt sprachen Sie schon einige der Akteure an. Vielleicht können wir die nochmal gemeinsam benennen und sehen, was sie unterscheidet und eint. Also neben Fridays for Future können wir welche weiteren Akteure beobachten?
Ja, also es ist tatsächlich natürlich so, dass eine Klimabewegung kein politisch oder sozial oder sonstiges homogenes Phänomen ist, sondern sich aus unterschiedlichen Akteuren zusammensetzt. Und die kann man über eine Gruppenzugehörigkeit unterscheiden. Zu Fridays for Future hatte ich ja eben schon etwas gesagt. Das ist sozusagen die Gründungsbewegungsform der modernen Klimaschutzbewegung, eben durch die Streikaktionen von Greta Thunberg angeregt. Und dass sich in deren Folge eben diese Strömung Fridays for Future gegründet hat. Hier ist vielleicht auch eine Besonderheit bei den jungen Akteuren, dass sie nicht in irgendeiner Form dogmatisch politisch festgelegt sind, sondern dass sie mit diesem Thema sehr eng verbunden sind, was bei den anderen Akteuren nicht unbedingt so sein muss. Dann gibt es noch andere Gruppierungen, wobei diese Gruppierungen meines Erachtens eher durch die Medien als sehr bedeutsam gelten, weil darüber berichtet wird, auch über spektakulären Aktionen, aber sie von der Quantität her in den Protestbewegungen gar nicht so stark verankert sind. Das gilt zum Beispiel für Extinction Rebellion, die also auch eine apokalyptische Untergangsszenario entwickeln und daraus ihr Engagement ableiten, dezidiert auch mit zivilen Ungehorsamsformen gemeint, die auch einen esoterischen Touch haben und teilweise von bestimmten linken Autoren heftig kritisiert werden dafür. Jutta Ditfurth wäre ein Beispiel dafür. Und weil eben, wie gesagt, diese esoterische Dimension da eine starke Bedeutung hat. Ein dritter wichtiger Akteur, der in den letzten Monaten sehr auffällig in den Medien präsent war, ist die Gruppierung Letzte Generation, die durch die Autobahnblockaden, durch Festkleben oder die Aktion in Museen bei Bildern auf sich aufmerksam gemacht hat und das eben auch als eine Form des zivilen Ungehorsams beschrieben hat, die aber gar keine in sich so radikalen Forderungen stellen, die beispielsweise fordern, dass man das 9-Euro-Ticket einführt oder eine Geschwindigkeitsbeschränkung einführt. Das sind im Kontrast zu ihren Formen des zivilen Ungehorsams sehr gemäßigte und zurückhaltende Forderungen in diesem Bereich. Und dann wäre da noch Ende Gelände zu nennen, eine Gruppierung, von der die interventionistische Linke sagt, sie sei ihr Produkt, ihr großes Ding. Die interventionistische Linke, eine postautonome Strömung, die Probleme damit hat, sich klar und deutlich von Gewalt zu distanzieren. Und das gilt eingeschränkt eben auch für Ende Gelände. Insofern ist das von den drei eben erwähnten Akteuren ein nicht unproblematischer Akteur.
Deren Credo, wenn man so will, lautet System Change, not Climate Change. Wie können wir denn das verstehen?
Ja, das ist in der Tat etwas schwierig zu verstehen, weil man kann diese englische Formulierung ja unterschiedlich deuten. Wenn wir das Wort wörtlich übersetzen und mit System das System meinen oder das politische System meinen, würde das darauf hinauslaufen, dass man den demokratischen Verfassungsstaat in der Existenz, wie er in der Bundesrepublik Deutschland vorhanden ist, negieren würde. Häufig ist damit aber der Kapitalismus gemeint, weil man in dieser Wirtschaftsordnung den Verantwortlichen für die Klimaentwicklung sieht. Ja. Und das ist, je nachdem, welches Begriffsverständnis man von beiden wählt, würde man darunter dann auch eine unterschiedliche Bewertung dieses Slogans vornehmen. Ja, im erstgenannten Fall Die Abschaffung des Systems wäre das eine klare extremistische Auffassung. Im zweiten Fall, wo es um die Kritik oder eine Verbesserung oder Überwindung des Kapitalismus ginge, wäre das nicht notwendigerweise so, weil der Kapitalismus ist kein tragender Bestandteil moderner Demokratie und könnte selbstverständlich auch kritisiert werden.
Genau, ein häufiges Missverständnis, das man in den Medien hören oder lesen kann, dass die Infragestellung des Kapitalismus oder die Forderung sogar nach Abschaffung des Kapitalismus einhergeht mit der Ablehnung des Grundgesetzes oder der freiheitlich-demokratischen Grundordnung beziehungsweise des liberalen Verfassungsstaates an sich. Also hier ist es nochmal ganz wichtig zu differenzieren. Was können wir denn beobachten, wenn es um die Interaktion der genannten Gruppen geht oder um Kooperationsversuche, wie stehen diese Gruppen denn zueinander?
Da die eben erwähnten vier Gruppen alle Teile der Klimabewegung sind, akzeptieren sie sich als Kooperationspartner auch jeweils miteinander. Manchmal gibt es von bestimmten Akteuren, das wäre mein kritischer Eindruck, auch die Bemühungen, andere politisch zu instrumentalisieren, im eigenen politischen Kontext oder Willen. Und wiederum andere zeigen dann aus meiner Sicht eine etwas unkritische Solidarität mit anderen Gruppen. Ja, wenn es zum Beispiel Gewaltneigungen gibt, auch wenn es in Anführungszeichen nur gegen Sachen ist, dann fehlt meiner Auffassung nach die kritische Auseinandersetzung innerhalb der Klimabewegung mit solchen Handlungen. Ja. Andererseits gibt es zum Beispiel bei der letzten Generation auch Akteure, die Sabotageaktionen durchführen möchten, wovon sich aber ein Großteil der letzten Generation eben distanziert. Ja, also es ist ein sehr komplexes Verhältnis, was wir da ausmachen können.
Vielleicht noch einen Punkt. Die letzte Generation hat diese Sabotageaktion eingestellt mit der Begründung, dass das nicht zu einer größeren Mobilisierung führen würde und man eher sich auf die Aktionen wie Festkleben oder Blockaden von zentralen Infrastrukturen in Großstädten konzentriert. Also bemerkenswert hier die Begründung der ausbleibenden Mobilisierung.
Das würde ich auch so sehen wollen. Mhm. Es ist nicht inhaltlich begründet, sondern strategisch. Gleichwohl gibt es da den grundlegenden Unterschied zwischen Sabotage im Sinne auch von Sachbeschädigung und der Praxis des zivilen Ungehorsams. Mhm. Und letztendlich ist wichtig, welche von beiden Handlungsvarianten gewählt wird und vielleicht dann sekundär, wenn auch nicht bedeutungslos, was das Motiv für diese Auswahl ist. Ja, denn in einem Fall, wo es eine gesellschaftliche Akzeptanz für Sabotage geben könnte, würde man dann Sabotage begehen und den Schritt weg vom zivilen Ungehorsam eben zur Sabotage gehen wollen.
Wir kommen einem späteren Komplex auch noch mal etwas detaillierter auf den zivilen Ungehorsam, diesen Containerbegriff, wenn man so will, zu sprechen. Es gibt die Auffassung etwa in den Sicherheitsbehörden einer zunehmenden Gefahr der Unterwanderung bzw. Instrumentalisierung der Klimaproteste durch linksradikale Gruppierungen. Um welche Gruppen soll es sich denn dabei handeln und wie würden Sie diese Unterwanderungstaktik wiederum in zeitgeschichtlicher Perspektive beschreiben?
Naja, was die Sicherheitsbehörden genau darunter verstehen, dazu kann ich eigentlich schlecht Stellung nehmen, weil ich kein Repräsentant der Sicherheitsbehörden bin. Aber was man unabhängig davon beobachten kann, ist, dass es Einflussnahmeversuche gibt. Ich würde eher diesen Begriff der Einflussnahme und nicht der Unterwanderung nutzen. Unterwanderung hat so etwas Konspirationsideologisches in der Wortwahl an sich. Aber es gibt erklärte Einflussnahmeversuche. Da gibt es aber auch eine Kontinuität in der Geschichte der Protestbewegungen in der Bundesrepublik Deutschland, angefangen von den 50er Jahren bis in die Gegenwart hinein. Früher waren das Akteure des dogmatischen Linksextremismus, also der KPD oder der DKP vor allem, also marxistisch-leninistischer Parteien. Heute bei der Klimabewegung oder auch bei der Antiglobalisierungsbewegung spielen sehr stark sogenannte postautonome Strömungen dabei eine wichtige Rolle. Also ich denke insbesondere an die eben schon erwähnte interventionistische Linke. die sich auch zur Aufgabe gemacht hat, in Protestbewegungen zu wirken, dort Allianzen zu knüpfen, Brüche zu vertiefen. Das ist übrigens die Wortwahl, die sie aus einem Papier, einem Strategiepapier der interventionistischen Linken entnehmen können. Die sprechen davon, dass man mit Aktionen Menschen radikalisieren will. Ja, also alles nochmal keine Aussagen von mir, sondern Zitate aus diesem Papier. Und die machen schon deutlich, dass die interventionistische Linke hier eine politische Strategie verfolgt, indem sie ideologisierend, radikalisierend auf Protestbewegungen einwirken will, um, wie sie selbst sagt, Brüche mit dem System zu vertiefen.
Man muss natürlich, das haben Sie schon getan, unterscheiden zwischen den dogmatischen kommunistischen Gruppen und Kleinstparteien und den postautonomen Bündnissen, vielleicht die beiden größten, auch genannt IL und ums Ganze, aber die interventionistische Linke ist mit Sicherheit das entscheidendere Bündnis. Ums Ganze ist auch theoretisch etwas anders orientiert, also die haben doch eine stärker kommunistische Ausrichtung, wohingegen man bei der interventionistischen Linken da gar kein so starres Theoriegerüst finden kann. Ja, interessant nochmal der Blick in die Zeitgeschichte. Die MLPD, die haben Sie angesprochen, die 82 gegründet wurde, hat schon relativ früh im Grunde von Beginn an die Umweltfrage zur Systemfrage werden lassen. Anders die DKP hingegen, für die Klima- und Umweltschutz allerdings nur ein Nebenwiderspruch zum marxistischen Hauptwiderspruch der Ausbeutung des Arbeiters durch die Kapitalisten ist. Und man sieht, und das ist ja heute auch eine Splittergruppe, eine Sekte, so kann man das wohl sagen, die in der Klimaschutzbewegung durchaus einen antikapitalistischen Hoffnungsträger sehen. Also hier immer die ganz zentrale Verbindung von Klimaschutz mit Antikapitalismus. Und das ist natürlich bei den genannten Gruppierungen das zentrale strategische Ziel. Vielleicht kann man noch die Rote Hilfe erwähnen, die doch auch recht früh schon auf die Klimaschutzbewegung oder da früher hieß es ja immer Umweltschutzbewegung geschaut hat. Und auch die, also Rote Hilfe, vielleicht kurz zur Klärung, also nur ganz kurz, es ist ein Rechtshilfeverein, der sich darum bemüht, strafrechtlich verfolgte Aktivistinnen mit juristischem Beistand zu unterstützen, also Anwälte, Anwältinnen zu bezahlen, ist aber auch auf anderen Feldern engagiert, auf anderen Aktionsfeldern. Die Rote Hilfe versucht also, Teile der Klimaschutzbewegung für ein stärker antikapitalistisches Engagement zu gewinnen. Ja, die Postautonomen. Was, Herr Pfahltrober, was haben wir denn vor allen Dingen, Sie haben es auch schon angesprochen, unter den Postautonomen zu verstehen und vor allen Dingen unter der interventionistischen Linken? Welches Gruppenphänomen können wir hier beobachten?
Ja, der Begriff postautonom ist so ein bisschen so ein Hilfskonstrukt, sowohl von den Kritikern als auch von der interventionistischen Linken selbst gebraucht, weil postautonom heißt, die sind keine Autonomen mehr, aber was sind sie denn dann? So, ja. Und das ist ein bisschen schwierig. Und entstanden sind sie dadurch, dass sie ein grundlegendes Problem der autonomen Szene angesprochen haben, nämlich das Fehlen verbindlicher Strukturen, berechenbare Handlungsoptionen. Und das ist sozusagen ein Streitpunkt in der autonomen Szene seit Beginn ihrer Existenz gewesen. Und erklärt auch die eingeschränkte Wirkung dieser aus meiner Sicht politisch extremistischen Subkultur. Und postautonom meint eben ehemalige Autonome, die erkannt haben, dass sie sich stärker organisieren müssen, um politisch zu wirken. Und das ist einfach der Grund dafür, dass es so ein Phänomen gibt. Und man hat dann in den letzten 20 Jahren versucht, eine solche Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Man hat auch Positionspapiere geschrieben. Ich habe ja einige Aussagen aus dem sogenannten Zwischenstandspapier. Das ist das letzte Grundlagenpapier, was aber auch schon fast wieder 10 Jahre alt ist.
2014, genau.
Genau, 2014 geschrieben, erwähnt. Ne? Also das ist aber deswegen interessant, weil darin, wenn man es genau liest, sehr offen die strategische Option beschrieben wird. Ja, was will man? Aktionen machen, die radikalisieren. Da ist vom revolutionären Bruch die Rede, von der radikalen Transformation, von der Notwendigkeit von Gegenwehr und offensivem Widerstand. Das sind alles Begrifflichkeiten, die einen Bruch mit der politischen Ordnung andeuten, und zwar einen grundlegenden Bruch und zumindest keine klare Distanz gegenüber der Gewaltanwendung offenbaren. Ja, wer von Notwendigkeit von Gegenwehr und offensiven Widerstand spricht, der distanziert sich nicht klar von Gewalthandlung.
Und dieses Organisationspotenzial, das die Gruppen der interventionistischen Linken mitbringen, konnte man auch an zentralen Ereignissen schon sehr gut festmachen. Also nehmen wir etwa Heiligendamm, also das G8-Treffen 2007, dann die Castor-Transporte. Hier sind wir wieder bei unserer Verbindung von radikaler Linke und Klimaschutz. 2010, 2011 war die Hochzeit dieser Castor-Transporte, Castor-Schottern und die Schlagworte, die man da gelesen hat. Aber eben auch bei Blockupy 2012, 13, also der Hotspot war da vor allen Dingen Frankfurt am Main, die Blockade der Europäischen Zentralbank war hier sozusagen die Organisationskompetenz, also die Protestorganisationskompetenz der IL gefragt. Und ja, wahrscheinlich das krasseste Ereignis, vielen noch präsent, ist der G20-Gipfel in Hamburg 2017. Also das vielleicht nur so ein paar Wegmarken, die wir da nennen können. Ja, taktisches Verhältnis zur Gewalt, aber trotzdem wird immer wieder betont, dass man nicht gegen Menschen vorgeht, sondern Sachbeschädigung in Kauf nehmen will. Also es ist doch ein chamäleonartiges Phänomen, das ist sicherlich die strategische Stärke der interventionistischen Linken. Wenn man etwa nach Berlin schaut, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, dann ist ja die IL offenbar in der Lage, sehr gemäßigt auf demokratisch-zivilgesellschaftliche Organisationen einzuwirken und versucht, die eigenen Ziele einzubringen.
Ja, ich würde das auch so sehen wollen, dass man aber auch strategisch und taktisch klug aus deren Sicht eben vorgeht und beispielsweise bei einem Thema wie Wohnungsnot in Berlin, dass man dieses Thema aufgreift und politisch instrumentalisiert. Das kann man in gemäßigter Form machen, weil sich da Gewalttaten nicht anbieten. Bei anderen Protestthemen ist es einfacher, das entsprechend umzusetzen. Ich gebe Ihnen auch recht, dass die Gewaltanwendung eher eine Gewalt gegen Sachen aktuell und weniger gegen Personen sein soll. Das ist die offizielle Position in diesem Diskurs auch. Aber wir haben ja auch bei verschiedenen Gelegenheiten gesehen, dass auch Protestler, wobei wir nicht genau wissen, wer das ist, aus welchen politischen Kontexten sie kommen, auch aktiv Polizeibeamte angreifen. Mhm. Und da ist die Schwelle zur reinen Sachbeschädigung schon überschritten. Das ist schon ein qualitativer Unterschied dann.
Ja, also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wichtig ist es bei der IL, sich zu merken, dass es egal wie taktisch oder strategisch die eine oder andere Gruppe auf welchem Aktionsfeld Antirassismus, Antifaschismus, Antigentrifizierung und so weiter vorgeht, es ist immer das Ziel, ja, den Riss im System zu finden, so sagen sie selbst, oder die Notwendigkeit eines revolutionären Bruchs in die jeweilige soziale Bewegung zu tragen. Und damit wird dann tatsächlich die Quantität der verschiedenen GruppenteilnehmerInnen relativiert durch die Wirk- und Organisationsmacht. Ermöglicht nun das verstärkte gesellschaftliche Bewusstsein für die Klimakrise linksradikalen Gruppen derzeit ein größeres Aktionspotenzial? Können sie stärker mobilisieren, finden also größeren Anklang in der Klimabewegung?
Für diese Strömungen, wofür ich den Begriff linksextremistische Akteure benutze, sind Protestbewegungen immer interessant, weil sie dort ein oppositionelles Potenzial vorfinden. Es gibt unterschiedliche Handlungsformen. Sie können einfach an Aktionen, Protestaktionen mit friedlichen und demokratisch eingestellten Bürgern teilnehmen. Sie können, wenn die Situation zwischen Polizei und Protestbewegung eskaliert, versuchen, das entsprechend so zu deuten, um eine Radikalisierung bei den Protestteilnehmern voranzutreiben oder zu forcieren. Ja, also dass es einfach auch immer ein gutes Mittel ist zur Instrumentalisierung. Und wir haben es ja bei der Klimabewegung mit, wie ich einleitend sagte, mit einem gesellschaftlich akzeptierten Protestthema zu tun. Und so können sie als Akteure in dieser Protestbewegung sich eben auch selber öffentlich aufwenden. aufwerten und als politischen Akteur darstellen. Insofern ist das für Akteure in diesem Bereich eben auch immer eine gute Rahmensituation.
Wie wirkt diese Beteiligung der Linksradikalen auf sich selbst zurück? Haben wir da historische Erfahrungen? Könnte man vielleicht sogar sagen, dass diese zuweilen sogar zur Deeskalation und womöglich Integration in das demokratische System führt, wie man es beispielsweise von verschiedenen K-Gruppen-MitgliederInnen Ende der 70er Jahre weiß, die sich dann am Aufbau ja der Grünen beteiligt haben?
Zu dem ersten Aspekt der Frage, das würde ich eher verneinen wollen, weil solange die Protestbewegung recht erfolgreich ist, wird man sich nicht genötigt fühlen, sich in irgendeiner Form zu mäßigen und wird versuchen, die Radikalisierungsinteressen voranzutreiben. Das entspricht ja auch, wie gesagt, den Ausführungen in dem eben erwähnten Strategiepapier. In eine Integration oder Mäßigung würde ich daraus jetzt nicht erwarten, es sei denn, es gibt dafür taktisch bedingte Gründe, dass also Gewaltanwendung öffentlich viel stärker problematisiert werden, was dann für extremistische Akteure in solchen Protestbewegungen zu der strategischen Notwendigkeit führt, sich erstmal so zurückzuhalten. Was den historischen Vergleich angeht, den Sie angestellt haben, ja, es hat ja diesen Effekt gegeben, was die Frühgeschichte der Grünen angeht. Das hat meines Erachtens aber andere Gründe. Da gab es eben auch aus früheren K-Gruppen politische Akteure, die in die Partei Die Grünen gegangen sind, die aber dann auch reale Erfahrungen mit etablierter Politik gemacht haben im kommunalen Bereich oder auf der Landesebene oder Bundesebene und sich dann auch darüber klar geworden sind, dass man auf dieser Ebene eben auch Politik umsetzen kann. Und das hat meines Erachtens eher zu einer Mäßigung geführt als das Engagement in einer Protestbewegung dann.
Kommen wir nochmal auf die Protestpraktiken zu sprechen. Da sehen wir doch ein relativ breites Spektrum. Worauf zielen diese Protestpraktiken denn ab? Also letzte Generation, Festleben, Blockieren und so weiter. Sind die eigentlich in der Gesamtbewegung umstritten? Und vor allen Dingen, woher kommen denn eigentlich diese Protestpraktiken?
Naja, das, was die letzte Generation macht, also das Festkleben, ist wiederum kopiert von Extinction Rebellion. Und andere Protestformen, wie zum Beispiel die Beschmierung von Kunstwerken in Museen, scheinen mir Eigenkreation zu sein. Zumindest meiner Erinnerung nach kenne ich solche Aktionen eben nicht. Letztere sehe ich auch als sehr problematisch an für die nachvollziehbar beabsichtigte Wirkung solcher Proteste, weil was kann ein Gemälde von Monet oder van Gogh für die Klimaentwicklung? Ja, also das ist die falsche Zielsetzung am falschen Ort, die dann eher abschreckend auf die Allgemeinbevölkerung wirkt. Und das könnte, um jetzt auf den Kern Ihrer Frage zurückzukommen, auch für einen Großteil der Klimabewegung gelten. Ja, wenn also Klimaaktivisten, die es in einer Form wie eben Fridays for Future ihre Proteste verstehen, dann eben mit Bilderbeschmierern gleichgesetzt werden, dann führt es nicht zum Ansehensgewinn der Klimabewegung.
Zumal sich Extinction Rebellion ja mittlerweile ja schon wieder distanziert hat von diesen Aktionen des Festklebens, interessanterweise mit derselben Begründung, mit der die letzte Generation die Sabotageakte auf die Pipeline letztlich ablehnt, nämlich mit dem geringen Mobilisierungserfolg. Nun kommen wir auf einen Begriff, der mehrfach gefallen ist, auf den zivilen Ungehorsam. Protestaktionen und Praktiken werden oft als solche, als ziviler Ungehorsam legitimiert. Worum, Herr Faltrobe, handelt es sich nun eigentlich bei dieser Formel? Ist das Framing als ziviler Ungehorsam überhaupt plausibel und entscheidend für die Differenzierung? Wo ist die Grenze zum illegitimen bzw. illegalen Handeln eigentlich erreicht?
Ja, also ziviler Ungehorsam ist ein Begriff, der unterschiedlich verwendet wird. Man muss genau hinschauen, was ist eigentlich die Absicht und die Grundposition bei dem angewandten zivilen Ungehorsam. weil ich mich damit auch zum Beispiel in Gestalt eines politikwissenschaftlichen Seminars an der Uni Bonn intensiver beschäftigt habe, gibt es eben, weiß ich auch um die ideengeschichtlichen Ansätze in dieser Hinsicht. Also ist es natürlich sehr gut vermittelbar, weil mit diesem Begriff zivile Ungehorsam denkt man an Mahatma Gandhi oder an Martin Luther King. Das sind aber einfach unangemessene Vorbilder für diese gegenwärtige Situation, weil sie vor ganz anderen politischen Rahmenbedingungen gehandelt haben. Es gab auch in den USA und auch in Deutschland Anhänger von Vorstellungen des zivilen Ungehorsams, die darin ein Instrument gesehen haben, um den demokratischen Rechtsstaat zu überwinden. Das ist zum Beispiel Herbert Marcuse gewesen oder Howard Zinn. Howard Zinn ist in Deutschland nicht so bekannt. Das ist ein bekannter linker Historiker in den USA gewesen, die das also als politisches Instrument in diesem Sinne angesehen haben und zum Beispiel auch Sabotagehandlungen mittels Gewalt als Akt des zivilen Ungehorsams angesehen haben. Es gibt aber auch eine Deutung des zivilen Ungehorsams als sogenannter konstitutioneller ziviler Ungehorsam, der verbunden ist mit dem amerikanischen Rechtsphilosophen John Rawls, der in Deutschland als durch seine Theory of Justice, die Theorie der Gerechtigkeit, ein vertragstheoretisches Werk aus den 70er Jahren sehr berühmt auch geworden ist. Und Jürgen Habermas hat sich sehr stark angelehnt an dessen Deutung des zivilen Ungehorsams. Und das, was beide, vor allem Rawls, entwickelt haben, ist eigentlich sehr interessant. Und das, damit sollten sich sowohl die Kritiker der Klimabewegung als auch die Klimabewegung selber näher auseinandersetzen. Es geht nämlich um die Frage, ab wann der Bruch geltender Gesetze, die ja durch einen demokratischen Willensakt zustande gekommen sind, erlaubt ist oder nicht erlaubt. Erlaubt ist, beziehungsweise erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, ist eigentlich die falsche Formulierung, weil erlaubt sind solche Handlungen grundsätzlich nicht, weil ziviler Ungehorsam heißt immer Bruch geltender Gesetze. Aber können diese Brüche moralisch legitimiert werden? Und Rawls sagt ja, sofern sich die Akteure auf die Grundlagen der modernen Demokratie berufen können. Und das ist hier tatsächlich der Fall. Denken Sie an die einleitend erwähnte Besonderheit der Klimabewegung, dass sie sich nicht nur im Konsens mit den Wissenschaften befindet, sondern auch im Konsens mit politischen Entscheidungen, die ja auch die Bundesregierung beispielsweise getroffen hat auf den verschiedensten Ebenen. Ja, also dieses Merkmal ist erfüllt. Es ginge um ein grundsätzlich gewaltfreies Handeln. Das schließt auch Sabotagehandlungen aus. Ja, also ziviler Ungehorsam ist eher eine passive Handlungsweise, die also nicht aktiv auf eine Zerstörung setzt oder auf Angriffe setzt in dieser Hinsicht, und der es auch um eine gewisse Symbolik geht. Ja. Und ein drittes, sehr entscheidendes Merkmal besteht darin, dass man zwar geltende Gesetze bricht, sich aber insgesamt an die Rechtsordnung hält. Ja, das klingt auf den ersten Blick sehr widersprüchlich. Gemeint ist damit schlicht und ergreifend, ich nehme an einer Blockade teil. Mir ist klar, dass das strafrechtlich relevant ist. Ich will das aber tun, um einer Öffentlichkeit die Drohung durch die Klimaentwicklung deutlich zu machen und auch deutlich zu machen, dass mir als Person diese Protestform sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen verstoße ich in dieser Frage gegen geltendes Recht, aber ich entziehe mich nicht meiner Verhaftung. Ich zeige auch ja. Gesicht. Und ich setze mich gegebenenfalls auch einer entsprechenden juristischen Bestrafung aus. Martin Luther King hat das übrigens auch gemacht. Er ist ins Gefängnis gegangen, nachdem er verhaftet worden ist bei einer Blockade- oder Boykottaktion. Das heißt, dass man damit auch berücksichtigt oder deutlich macht, dass man einen demokratischen Rechtsstaat auch akzeptiert. Das ist, wie gesagt, ein sehr spannungsreiches Thema, weil wir es viel mit Ambivalenzen zu tun haben oder weil es hier um ein dialektisches Verhältnis geht, um einen altertümlichen Begriff zu benutzen. Und das scheint mir aber ein ganz wichtiges Thema zu sein, das in der Öffentlichkeit viel stärker thematisiert und diskutiert werden sollte, auch in der Klimabewegung selbst.
Ja, vielleicht ergänzend und kontrastierend zu Rawls und Habermas, existenziell-moralische Begründung. Da kann man auch sozusagen sehr gut das bei Isensee nachlesen, der dazu auch einige Gedanken angestellt hat. Aber ich will noch mal kurz zitieren. Also Isensee, ich komme auf die juristische Ebene dieses Begriffs oder der Interpretation, der Deutung dieses Begriffs. Also kurz mal zitieren aus dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Aachen zuletzt. Insbesondere vermag der Aufenthalt nicht, also in Lützerath, nicht durch das Berufen auf zivilen Ungehorsam infolge eines Klimanotstandes gerechtfertigt werden. Ein dahin lautender Rechtfertigungsgrund ist mit der geltenden Rechtsordnung unvereinbar. Das Verwaltungsgericht Aachen hat also diese Besetzung regelrecht als Gefahr für die öffentliche Sicherheit gedeutet. Es ist natürlich aus der Logik des juristischen Systems auch nachvollziehbar, aber man sieht hier, wie konfrontativ sozusagen Interpretationen dieses Begriffs gegenüberstehen. Wenn man also über die juristische Dimension spricht, vielleicht noch ganz kurz, und Sie hatten das ja auch schon angedeutet, also das Bundesverfassungsgericht hat 2021 nochmal die Bundespolitik und die Bundesregierung klar aufgefordert, sich doch an die 2015 in Paris vereinbarten Klimaziele zu halten. Insofern haben wir hier diese Absurdität, dass die Klimaschutzbewegung im Grunde geltendes Recht umsetzen will, wird aber mit geltendem Recht und auch mit Blick auf die Praktik des zivilen Ungehorsams daran gehindert. Eine regelrecht dilematische Situation, die wir gerade auf diesem Aktionsfeld Klimaschutz hier beobachten können. Das ist nun vielleicht inzident schon weitestgehend beantwortet worden, aber noch einmal die explizite Frage: Wie würden Sie also die Aktion zivilen Ungehorsams der letzten Generation beschreiben, auch mit Blick auf das Legitime und Illegitime? Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz zusammenfassen.
Naja, also wie ich schon eben ausgeführt habe, die Blockadeaktionen würden durchaus diesem Merkmal des zivilen Ungehorsams in diesem konstitutionellen Sinne von Rawls und Habermas entsprechen. Ja, ich würde sie als Bürger nicht klug finden, weil sie die Leute, die man als Bündnispartner gewinnen will, nämlich die Normalbevölkerung, eher verstört und verärgert. Aber das wären Merkmale, die mit dem Begriff des zivilen Ungehorsams einhergingen. Man muss noch daran erinnern, die kleben sich ja fest, werden dadurch auch von der Polizei losgelöst von der Straße. Sie zeigen Gesicht, sie lassen sich von der Polizei festnehmen, sie wehren sich nicht dagegen, sie wenden keine Gewalt gegen Polizeibeamte an. All das sind Merkmale, Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem Agieren von linksextremistischen Autonomen in solchen Situationen. Und darin liegt einfach der qualitative Unterschied. Damit möchte ich diese Aktion nicht legitimieren oder gutheißen. Wie gesagt, ich halte sie in deren eigenen Interessen für strategisch verfehlt. Aber sie erfüllen eben die eben erwähnten Merkmale des konstitutionellen zivilen Ungehorsams. Ich sage nochmal, das sind sehr komplexe Gedanken aus dem Bereich der politischen Philosophie, die aber viel, viel stärker auch öffentlich diskutiert werden müssten. Und wir haben jetzt auch eine Situation angesichts dieser Proteste, wo eine solche differenzierte Debatte stattfinden könnte. Ich verfolge sie aus genannten Gründen auch sehr interessiert, bin aber sehr enttäuscht, weil die Akteure der Klimabewegung als auch ihre Gegner sich mit diesen differenzierten Aspekten nicht beschäftigen.
Kommen wir zu unserem letzten Komplex, den ich mit zwei Fragen schließen möchte. Herr Pfahltrober, kann man schließlich von einer zunehmenden Radikalisierung der Umweltschutzbewegung durch linksradikale Bündnisse sprechen?
Ja, wenn man über so etwas sprechen möchte, muss man eigentlich den Blick in die Datenlage, in die empirische Datenlage werfen. Und dafür haben wir eigentlich viel zu wenig Datenmaterial. Ne? Wenn wir unter Radikalisierung verstehen, eine immer stärkere Neigung hin zu Gewalt oder hin zu Rechtsbrüchen, dann müsste man sich die entsprechenden Statistiken anschauen, ob es diese Zunahmen gibt und auf Grundlage dieser Daten dann sagen, ja, es gibt eine Qualitätsverschiebung zugunsten einer Radikalisierung oder nicht. Mir liegen solche Daten nicht vor, vielleicht den Sicherheitsbehörden. Ich kenne jetzt aber keine veröffentlichten Daten, aus denen man das ableiten kann. Also hier braucht man einfach auch ein entsprechendes sozialwissenschaftliches Analyseraster und Datenmaterial, um seriös eine solche Frage zu beantworten. Aber Sie hatten in Ihrer Frage auch auf den Einfluss, ich nenne das jetzt linksextremistischer Bündnisse, hingewiesen. Das ist ja sozusagen dann ein externer Radikalisierungsfaktor. Es kann auch in der Klimabewegung selbst eine Radikalisierung hin zur Gewaltanwendung kommen. Das will ich jetzt nicht prognostizieren, aber es ist eine latente Gefahr, die vielleicht dadurch entsteht, dass man die Ziele, die man sich erreicht hat, als Reaktion der Politik nicht bewirkt hat und aus einer Frustration daraus dann immer radikalere politische Praktiken umsetzt. Also gar nicht von extern radikalisiert wird, sondern intern diese Radikalisierung vorantreibt. Und insofern blicke ich ein wenig mit Unwohlsein auf bestimmte Dimensionen, zum Beispiel auch bei Extinction Rebellion, dieses Endzeitdenken in Kombination mit einem esoterischen Selbstverständnis. Man hat sowas auch im Diskurs der letzten Generation. Und das sind sozusagen Denkungsarten, die für eine solche Selbstradikalisierung offen wären. Und das wäre auch etwas, über das man einfach sprechen muss.
Okay, vielen Dank. Zur letzten Frage.
Ja, Stichwort Klima-RAF.
Ich hatte es im kurzen Eingangstext etwas reißerisch auch angesprochen, oder grüne RAF. Was sagen Sie denn zu dieser Behauptung und wie schätzen wir das ein?
Die Benennung einer Klima-RAF oder einer grünen RAF stammt ja, was den öffentlichen Gebrauch angeht, von zwei Akteuren. Einmal einem Aktivisten aus der Klimabewegung von Ende Gelände, der das als mögliche Option beschrieben hat, und einmal einer, der in politischer Verantwortung stand, ein konservativer Politiker, der das als Gefahr angesehen hat. Ich halte eine solche Formulierung von der Sache her, von der Kenntnis der Terrorismusforschung her, für doch sehr unsinnig. Es ist auch de facto eine Verharmlosung der RAF, die ja eine mörderische, gewaltorientierte Gruppierung gewesen ist. Und das auf die Klimabewegung zu übertragen, ist höflich formuliert schief. Wenn man dieser Aussage irgendeine Relevanz zuordnen möchte, dann vielleicht dergestalt, dass die Gefahr einer Radikalisierung durch politische Frustrationserlebnisse damit gemeint sein könnte. Die dürfte aber nicht in Richtung einer auf die Ermordung von Einzelpersonen orientierten terroristischen Gruppe hinauslaufen. Hier wird also ein Schlagwort in die Welt gesetzt, das vielleicht auf die Seiten von bestimmten Boulevardzeitungen gehören mag, aber für eine sachliche Debatte über diese Fragen sicherlich unangemessen ist.
Vielen Dank. Ich habe doch noch eine allerletzte Frage. Herr Pfalz-Rober, von welchen Faktoren hängt die weitere Entwicklung des Verhältnisses und der gegenseitigen Beeinflussung zwischen linksradikalen Strukturen und Klimaprotesten ab? Vielleicht können Sie da eine kleine Prospektion wagen.
Ja, das ist immer schwierig. Es gibt ja so einen Spruch, Prognosen sind immer schwierig, weil sie was mit der Zukunft zu tun haben. Oder ich sage immer gern, ich bin Politologe, kein Astrologe. Aber um jetzt vielleicht doch ernsthaft auf Ihre Frage einzugehen. Das ist natürlich tatsächlich schwierig einzuschätzen, wenn es zu großen Frustrationserlebnissen für Akteure der Klimabewegung kommt, wenn es zu Eskalation von Konflikten kommt bei Demonstrationen, dann kann es natürlich tatsächlich sein, dass sich eine kleine Gruppe dann, nicht die Mehrheit, aber eine kleine Gruppe, dann immer mehr radikalisiert und dann tatsächlich eine linksextremistische Position einnimmt und dass sich diese Strömungen dann übrig blieben in einer solchen Klimabewegung. Das hielte ich aber aus mehreren Gründen für eine ganz fatale Entwicklung. Der eine Grund wäre, dass extremistische Akteure politisch gestärkt werden, und der zweite Grund wäre, dass die Klimabewegung als Protestbewegung, die ja wichtige Ziele hat, dadurch auch diskreditiert werden würden. Ja, und Ich sage immer, die meisten, nicht alle Protestbewegungen, aber die meisten Protestbewegungen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hatten ehrenwerte, legitime Ziele. Und sie sind sehr häufig durch das Engagement von Extremisten in ihnen politisch diskreditiert worden. Und das ist eine Geschichte, die noch nicht so richtig kritisch aufgearbeitet worden ist und es eigentlich sein sollte, weil dadurch ist vieles von diesen Leuten kaputt gemacht worden, was ehrenwerte Ziele gewesen wären.
Vielen, vielen Dank für Ihre Antworten, Ihre Ausführungen, Ihre Gedanken zu diesem Thema. Wir sind schon, will ich beinahe sagen, am Ende. Vielen Dank, Herr Pfalz-Rober.
Ja, bitte, bitte.
Dieses Gespräch stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Sämtliche inhaltliche Aussagen verantworten allein die am Gespräch Beteiligten.